Hi, Siani.
Hi.
Sag mal, wir reden ja heute über Geld. Das ist ja unsere Folge über Geld. Und da habe ich gesehen, du hast ein Buch geschrieben zu dem Thema mit dem schönen Titel Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher. Wie bist du darauf gekommen?
Weil ich kein Geld hatte. Meine Mutter und ich sind in Armut aufgewachsen. Wir hatten kein Geld. Wir sind zur Tafel gegangen. Geld ist so präsent, wenn man einfach immer überlegen muss, wie man zurechtkommt, wie man genug Essen hat, wie man ja genug zum Anziehen hat. Das ist einfach, arm sein ist wirklich einfach richtig stressig. Mhm. Und wollte auch einfach so in Deutschland verstehen, wie Armut überhaupt existieren kann.
Mhm. In einem Sozialstaat.
In einem Sozialstaat. Und das ist ganz spannend, weil gerade die USA ist ja dieser amerikanische Traum, du kannst alles schaffen sozusagen. Das ist quasi das absolute US-PR-Tool, was sie so verwenden. Mhm. Aber in den USA ist der soziale Aufstieg, ähnlich wie in Deutschland, nur schlimmer, viel, viel schwieriger. Mhm. Ich glaube, was viele Leute nicht wissen, also doch, sie wissen, in den USA gibt es die meisten Millionäre und Millionärinnen. Dann kommt Japan und dann kommt Deutschland.
Ach was.
Ja.
Ja, es ist, also ich meine, auf der einen Seite, ja, es gibt diesen Traum und es gibt dieses Versprechen, ne, vom Tellerwäscher zum Millionär. Dafür müssen aber so viele Weichen stimmen. Da müssen so viele Dinge passen, damit dir das auch wirklich gelingt.
Stichwort Tellerwäscher zum Millionären, das ist gar nicht mehr möglich. Also diese Idee vom Bordstein zur Skyline. Heute geht es eher vom Reihenhaus zum Penthouse. Und genau diesen Fragen widmen wir uns heute in dieser Folge. Wir sprechen über Geld. Hallo, ihr hört den Terra X Podcast, Der Riss. Es geht um die USA. Und wir sind eure Hosts. Ich bin Siani Sophia Höder, Journalistin und Autorin.
Und ich bin Tongjin Smith, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Ja, der tiefe Riss, der das Land, die Gesellschaft, alles durchzieht, zeigt sich jetzt, wo Donald Trump zur Wahl steht, so deutlich wie noch nie zuvor. Beim Beten, vor Gericht, bei der Frage, wo du wohnst, auf welche Schule du gehst, was du isst, wie lange du leben wirst und wie viel Geld du in diesem Leben jemals verdienen wirst. Und natürlich immer und überall beim Thema Race. Alles, wirklich alles in den USA ist politisch. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie es dazu gekommen ist.
Genau. Aber wir sind natürlich viel mehr als ein History-Podcast. Unser Motto ist frei nach dem Schriftsteller William Faulkner. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir zeigen in jeder Folge, wie es sich auswirkt auf das Hier und Heute. Die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, spielt in einem Trailerpark im Bowling Green in Virginia. Hier lebt Tonya Rowan. Es ist wirklich ein bisschen fernab vom Schuss. Hier kommt nämlich kein Bus, kein Zug, gar nichts hin. Die nächste Stadt ist 30 Autominuten entfernt. Washington D.C. 1,5 Stunden. Stattdessen gibt es vor allem Bäume, breite Straßen, weite Felder. Eingenistet in ein kleines Stück Wald hinter dem Highway liegt ein Park mit knapp 2 Dutzend Trailern. Und zu Fuß gibt es hier ein Barbecue-Restaurant, ein Motel, eine Tankstelle und einen Müllplatz. Im Trailerpark hat Tonya Rowan eine Gemeinschaft gefunden, die sich für sie wie Familie anfühlt, auch für ihre eigene. Also Tonya hat 6 Kinder hier großgezogen. Und die 2 Jüngsten leben immer noch bei ihr in ihrem Trailer und der Rest ist schon ausgezogen. Über ihren besten Freund in der Nachbarschaft, Rodney Washington, sagt sie Folgendes.
If he's sick, I'm over there helping him.
Wenn er krank ist, dann gehe ich rüber und helfe ihm. Als meine Tochter mal in einen Nagel getreten ist, hat er sie nach Hause getragen. Wenn der Strom ausfällt, holen wir den Grill raus. Wir halten hier zusammen.
Und in dieser Folge geht es um den Riss zwischen Arm und Reich. Also um Geld und um die Leute, die wahnsinnig viel davon haben und die, die wahnsinnig wenig davon haben. Und Rowan gehört inzwischen zu Letzteren. In den USA bleibt ihr damit nur noch ein Platz ganz am Rand. Bevor sich die Familie Rowan im Trailerpark niederlässt, wohnt sie in einem kleinen Reihenhaus in Stafford in Virginia. Das ist etwa 45 Minuten mit dem Auto nördlich von dem Trailerpark, in dem sie jetzt wohnen. Tonya Rowan fühlt sich in der Nachbarschaft überhaupt nicht sicher. Als sie Einschusslöcher an ihrem Auto entdeckt, weiß sie, sie muss mit ihren Kindern unbedingt raus und die können da nicht aufwachsen. Über Kleinanzeigen findet sie einen gebrauchten, günstigen Trailer. Das ist die Rettung.
Ich habe mein kleines Stückchen Glück auf Craigslist gefunden und bin hier gelandet. Und dann bin ich hier geblieben und nie wieder weggegangen. Ich liebe Caroline County. Die Leute sind toll. Wir kümmern uns einfach umeinander. Und mir kommt so vor, als wären wir die letzte Community in Caroline County, die sagt, okay Leute, wir müssen zusammenhalten.
Bowling Green ist eine kleine Gemeinde in Caroline County im Südstaat Virginia. Hier leben etwa 1500 Menschen. Sie sind im Durchschnitt älter und ärmer als die restliche Bevölkerung Virginias. Und Trailerparks sind eben gerade für arme Menschen eine der letzten Möglichkeiten, günstig zu wohnen. Sie sind verschrien als Bastion von Drogenkriminalität, Gewalt und Elend. Trailer Trash lautet eine geläufige Abwertung von Bewohnern und Bewohnerinnen. Insgesamt leben ungefähr 22 Millionen Menschen in den USA in Trailern oder in anderen mobilen Heimen. 6% der amerikanischen Bevölkerung ist es insgesamt. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Also nur so zur Einordnung, das sind mehr Menschen als die Gesamtbevölkerung der Niederlande. Und günstig sind diese Trailers auch nicht unbedingt. Im Süden, wo Virginia und Tonya Rhones Trailer liegt, kostet ein einfaches mobiles Heim im Durchschnitt aktuell $80,000. Dazu kommt die Miete für das Grundstück, auf dem der Trailer steht.
Genau. Und Trailerparks werden inzwischen auch eben von Leuten bewohnt, die bei uns also tatsächlich zur Mittelschicht gehören würden, weil das amerikanische Sozialsystem eben nicht ziemlich große Löcher hat.
Aber trotzdem, wenn man sich das vergegenwärtigt, ne, $80,000 plus sie muss der Miete auf dem Grundstück zahlen.
Ja, also amerikanischer Traum ist eher eine Frage.
Ja, absolut. Und der Handelsverband für Hersteller dieser mobilen Heime beschreibt sie trotzdem als günstige Option, um sich den amerikanischen Traum des Eigenheims erfüllen zu können. Tonya Rhone hat ihre zwei Trailer gebraucht gekauft. Die $13,000 hat sie dafür über Jahre mühsam abgezahlt. Im Vergleich zu den Neupreisen war das also ein Schnäppchen. Aber für das Grundstück, auf dem ihr Trailer steht, muss sie trotzdem noch Miete zahlen. Rund $500 im Monat. Und die Rechnung übernimmt aktuell noch ihre Mutter. Denn seit 2023 hat Tonya Rhone eine Panikstörung und ist in Behandlung. Davor war sie Tagesmutter und hatte immer mal wieder Jobs in Fabriken. Einen Schulabschluss hat sie aber nicht und aktuell wartet sie darauf, dass ihr Antrag auf Sozialhilfe endlich angenommen wird. Für Rhone ist der Trailerpark ihr kleines Stück Glück. Es interessiert sie nicht, was andere davon halten. Deswegen ist es so unvorstellbar für sie, dass sie hier jetzt bald weg muss.
Es fällt mir schwer, mein Haus zu verlassen. Mein Körper lässt mich immer mehr im Stich. Meine Teenager arbeiten und tragen zum Haushalt bei. Aber das war's. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes ein armer Mensch, der nur versucht zu überleben.
Und im Mai 2024 wird's schlimmer, denn da bekommt Tonya Rhone unerwartet Post vom Gericht. Sie muss ihr Grundstück innerhalb von 10 Tagen verlassen. Das Land, auf dem ihr Trailer nämlich steht, das wurde einfach verkauft und der neue Eigentümer räumt alle Bewohner und Bewohnerinnen. Für Rhone und ihre Nachbarn und Nachbarinnen ist das natürlich eine Katastrophe. Die Trailer sind keine klassischen Wohnwagen, sondern kleine, billige Strukturen, die wie Häuser aussehen, aber mit Achsen und Rädern. Und die müssen über längere Strecken mit einem speziellen LKW transportiert werden. Rhones Trailer in einen anderen Park zu transportieren, ist für sie viel zu teuer. Der Kostenvoranschlag $7,000 für den Transport, zusätzlich noch $1,400, um die Veranda zur Eingangstür wieder aufzubauen. Geld, das sie nicht hat. Und die Wohnungsmieten in Bowling Green, die Gemeinde, zu der der Trailerpark gehört, sind für sie sowieso unbezahlbar. Rhone und ihre Nachbarinnen und Nachbarn ziehen vor Gericht. Die Organisation Legal Aid Works vertritt sie kostenlos. Und bis das Verfahren entschieden ist, können sie noch im Trailerpark bleiben.
You know, and I feel really saddened that if I do have to leave here.
Ich bin wirklich traurig, dass ich hier weg muss und mit meinen Kindern in einer Notunterkunft oder so bleiben muss, bis uns jemand helfen kann. Denn es gibt keine Warteliste für Sozialwohnungen. Es gibt hier nichts. Die neuen Eigentümer müssen wirklich darüber nachdenken, was sie den Menschen angetan haben.
And they need to really think about what they've done to people.
Das muss man sich ja vorstellen. Sie ist jetzt in so einer verzwickten Lage, dass sie sich das nicht leisten kann, in einen anderen Trailerpark zu ziehen, aber auch nicht eine normale Wohnung sozusagen zu mieten. Also sie müsste sonst in eine Notunterkunft für Obdachlose mit ihren Kindern.
Es ist so traurig und so tragisch, aber wir haben in den USA einfach so eine Epidemie der Obdachlosigkeit. Auf der einen Seite hast du die tatsächlich obdachlosen Menschen, die von der Straße kommen und wirklich gar kein Dach mehr über dem Kopf haben. Und dann hast du eben Familien wie Rowans, die eigentlich ein Zuhause haben, die eigentlich sowas wie ein geregeltes Leben führen.
Ja, ich war ja gerade an der Westküste, also ich war in Los Angeles und in San Francisco. Und das war auch für mich das erste Mal, so viele Menschen auf der Straße zu sehen. Gerade die Westküste ist natürlich beliebt, weil das Wetter halt ein bisschen wärmer ist, weil es da nicht so kühle Winter gibt wie an der Ostküste. Also diese Unterschiedlichkeit in den Leuten, die auf der Straße wohnen, das sind Menschen wie Tonya Roan, das sind Menschen, die zur Arbeit gehen und dann in ihrem Auto schlafen, das sind Menschen, die psychologische Behandlung brauchen, das sind Menschen, die von Sucht betroffen sind. Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen.
Also eine andere Stadt, die auch unter dieser Epidemie brutal leidet, weil auch da die Sozialbehörden in unterschiedlichen Bundesstaaten sagen, hier ist ein One-Way-Ticket, flieg, ist Honolulu.
Oh krass, okay.
Wir haben eine unglaubliche Flut an obdachlosen Menschen. In Downtown gibt es so eine Verkehrsinsel. Ich habe das immer wieder vor Augen. Da leben ungefähr 20 Leute, jeweils aus einem Einkaufswagen heraus. Die haben da Zelte aufgebaut. An den Stränden ist das Zelten in Hawaii offiziell verboten, um genau diese Obdachlosigkeit nicht zu unterstützen. Deswegen also San Francisco ist der eine Hotspot und der andere ist speziell die Insel Oahu, tatsächlich überall.
Was Tonya Roan beschreibt, das ist ein Programm, bei dem der Staat einen Teil oder die ganze Miete am Privatmarkt übernimmt. Und sie hat ja schon beschrieben, dass sie auf der Warteliste steht. Und die Warteliste, also man ist im Durchschnitt 38 Monate auf der Warteliste.
In Virginia.
In Virginia, genau. Familien machen mittlerweile 28% der wohnungslosen Menschen des Landes aus. Das zeigt, die Situation von Tonya Roan ist definitiv kein Einzelfall. Es geht vielen Menschen so, vor allem denen, die eh strukturell benachteiligt sind, zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe. Die Folge der Riss zwischen Arm und Reich wird immer größer, das zeigen auch die Zahlen. Die Middle Class ist in den letzten 40 Jahren kleiner geworden, die Upper Class größer und die Lower Income Class sowieso. Und das ist die Schere, die sich auftut. Wir blicken jetzt in die Wirtschaftsgeschichte der USA und werden herausfinden, dass das alles auch hätte anders kommen können. Wenn wir über die USA und Geld sprechen, müssen wir erst einmal über Steuern sprechen.
Oh Gott, Steuern. Ja, übrigens eine aktuelle Studie des Institute on Taxation and Economic Policy, das ist ein unabhängiges, liberales Forschungsinstitut. Diese Studie zeigt auf, dass in 44 der 50 Bundesstaaten die Steuerungerechtigkeit in den letzten Jahren zugenommen hat.
Wow.
Ja. Im Schnitt haben in den USA die ärmsten 20% der Bevölkerung eine Steuerlast, die, halte ich fest, 60% höher ist als die der reichsten 1%.
Wow. Und das fasst das Problem quasi zusammen, weil die Folge ist ein schwacher Sozialstaat und zu wenig Geld, um Menschen wie Tonya Roan zu unterstützen. Dazu kommen wir noch. Und ganz klar, niemand hat Bock, Steuern zu zahlen. Dass Steuern in den USA ein besonders schwieriges Thema sind, hat aber quasi Tradition. Denn sie sind indirekt dafür verantwortlich, dass die USA unabhängig geworden sind. Gehen wir also mal ins 18. Jahrhundert. Da gibt es die 13 britischen Kolonien, die später zu den 13 Gründerstaaten werden. Die Wirtschaft in diesem British America wächst und wächst und wird größer, weil versklavte Arbeiter und Arbeiterinnen ernten im Akkord und unter brutalen Bedingungen Baumwolle und Tabak. Aber dann beginnt es richtig zu brodeln. Die Debatte um die Abschaffung der Sklaverei wird immer erbitterlicher. Und dann setzt 1763 eine Wirtschaftsrezession ein. Die Kolonien sind überschuldet und jetzt möchte das britische Parlament auch noch Steuern.
Da stehen die amerikanischen Superreichen von heute ja in einer richtig schönen langen Tradition. Wobei übrigens, Fun Fact, damals natürlich nicht nur Plantagenbesitzer betroffen waren, sondern auch Bauernfamilien, Handwerker, Händler und Händlerinnen. Also gerade so in Städten wie Boston und Philadelphia. Also diese Menschen hatten es in der neuen Welt ohnehin schon schwer und dann will auch noch jemand steuern.
Genau. Und den Kolonien gefällt es überhaupt nicht, weil sie müssen jetzt auf einmal Steuern auf Melasse, also Zuckersirup, zahlen. Auf ausgestellte Dokumente gibt es Steuern, das Stamps Act oder auf Waren wie Tee, Papier und Leder, Townshend Act, nach dem Finanzminister Charles Townshend benannt. Diese Steuern werden eingetrieben vom britischen Parlament. Dort sind die Kolonien aber überhaupt nicht vertreten. Sie können also noch nicht einmal Widerspruch einlegen. Und die Parole No Taxation Without Representation auf Deutsch, keine Besteuerung ohne parlamentarische Vertretung, wird der Kriegsgrund. Und der beginnt mit der Boston Tea Party im Dezember 1773. Da werfen Anhänger der Sons of Liberty, einer Gruppe von Patrioten, die gegen die britische Herrschaft kämpft, massenweise Tee von britischen Schiffen in den Bostoner Hafen. Zuvor hatte das britische Parlament mit dem Tea Act nämlich sein Recht bekräftigt, die Kolonien besteuern zu können. Und die wollen sich jetzt endgültig nicht weiter bevormunden lassen. Und dann bricht die amerikanische Revolution aus. Danach herrscht Inflation. Das Geld, das im Umlauf ist, haben die Kolonien einfach selber gedruckt. Und das deckt natürlich nichts. Nur so zum Verständnis. Normalerweise koppelt eine ausgebende Bank Geld an einen anderen Wert, also an eine andere Währung oder Edelmetalle. Dadurch wird sichergestellt, dass das Geld im Umlauf begrenzt ist. Sonst verliert es an Wert und wird einfach zu Spielgeld, Monopoly-Geld. Und genau das passiert jetzt. Die Ex-Kolonien sind ja jetzt nach dem Unabhängigkeitskrieg in der Situation, dass sie sich was Neues aufbauen wollen. Sie sind jetzt souveräne Einzelstaaten, aber sie haben nicht nur das Problem mit der Inflation, sie sind auch komplett überschuldet. Denn um den Krieg zu finanzieren, haben sie nämlich Kredite aufgenommen, etwa bei der französischen Regierung und niederländischen Banken. Und damit sind wir an einem spannenden Moment in der Geschichte gelandet.
Ja, wohl eher einem eher schwierigen Moment, oder?
Einen sehr schwierigen. Jetzt wird der Grundstein dafür gelegt, wie sich die USA wirtschaftlich entwickeln werden. Der Amerikanist Michael Hochgeschwender sagt, es gab damals eine riesige Diskussion darüber, ob man mit Schulden im Gepäck in die schöne neue Unabhängigkeit startet und sie nach und nach versucht zu bezahlen oder ob man das einfach sein lässt. Es gibt damals Bundesstaaten, die die Schulden nicht begleichen wollen. Die wollen ein anderes Amerika als das, was wir heute kennen.
Eine Republik von freien Kleinbauern, die Subsistenzwirtschaft betreiben. Keine Banken, keine Großstädte, keine Steuern, keine Abgaben, sondern so eine Art anarchisches System, in dem freie Kleinbauern ihre eigenen Herren sind.
Also ein System, in dem alle relativ gleich sind. Alle bedeutet weiße Menschen. Natürlich nicht für Natives oder Schwarze, versteht sich. Das ist so eine Tabula Rasa-Idee von den ausgewanderten Weißen. Schuldenschnitt. Neustart. Alle haben die gleichen Chancen. Klingt eigentlich ganz schön. Was ganz interessant ist, dass eine solche Idee damals überhaupt entstehen konnte, liegt auch daran, dass viele Menschen aus religiösen Gründen nach Amerika gekommen sind, um ihren Glauben und die Idee von Gleichheit ausleben zu können. Dazu gibt es noch viel mehr in unserer Folge über Religion. Hört da unbedingt mal rein. Aber zur Verwirklichung dieser Idee kommt es nicht. Kurze Frage, hast du das Musical Hamilton gesehen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, ich habe davon gehört. Ich habe auch gesehen, es hat ganz viele Awards gewonnen.
Das Musical handelt vom Leben von Alexander Hamilton, einer der Gründerväter der USA. Und das Musical war ein Riesenerfolg und hat sogar einen Pulitzerpreis für Drama gewonnen.
Wie Pulitzer? Beim Pulitzerpreis denke ich immer an Journalismus.
Tja, das Musical ist so gut, es hat auch einen Pulitzerpreis gewonnen.
Okay.
Und nur kurz zu Alexander Hamilton, der kommt nämlich genau zur Schuldenschnittfrage ins Spiel. Der findet die Idee vom gleichen, freien, anarchischen Amerika nicht so gut, weil er sie für nicht besonders stabil hält. Was eine große Rolle für den weiteren Verlauf der Geschichte spielt, denn er wird sich durchsetzen. Mhm. Am 4. Juli 1776 erklären sich die Vereinigten Staaten für unabhängig. Aber erst 13 Jahre später tritt die Verfassung in Kraft. Alexander Hamilton wird der erste Finanzminister unter George Washington. Und in dieser Rolle wird er maßgeblich dazu beitragen, dass die USA die dominierende Volkswirtschaft werden und heute immer noch sind. Unter ihm entsteht auch die erste Bank. Michael Hochgeschwender sagt, Alexander Hamilton ist eine der unterschätztesten Figuren in der amerikanischen Geschichte, obwohl es ein Musical über ihn gibt. Hamilton möchte auf keinen Fall, dass sich die USA jetzt aus ihren Schulden raustrickst. Du erinnerst dich, die 13 Gründerstaaten starten mit Schulden und Inflation. Mhm. Hamilton und seine Anhänger möchten die Schulden zurückzahlen und damit das neue Wirtschaftssystem stabil machen. Denn wer ein Land aufbauen möchte, der muss investieren. Und wer investieren will, der braucht Kredite. Die kriegt man damals nur international von Banken aus Europa. Gegensicherheit. Hamilton entwickelt einen Masterplan. Er stottert brav die Schulden ab und koppelt den Wert des Dollars, den er übrigens auch eingeführt hat, so nebenbei, an Gold und Silber. Damit die neue Währung nicht mehr so spielgeldmäßig ist wie bisher. Mit diesem Masterplan setzt sich Hamilton gegen Bundesstaaten durch, die gerne eine andere Strategie gewählt hätten.
Es gab viele Staaten, Pennsylvania, Georgia, die hätten am liebsten gesagt, wir zahlen keine Schulden. Das war gewissermaßen Griechenland und Italien des 18. Jahrhunderts. Die haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Hamilton hat immer gesagt, doch. Unter dem erbitterten Widerstand von Thomas Jefferson, der nichts mehr hasste als Banken, aus ideologischen Gründen und weil er selber immer Schulden hatte. Also ohne seine Sklaven wäre der Mann längst bankrott gewesen. Und insofern setzt sich Hamilton dann durch. Und es kommt zur First Bank of the United States, die eigentlich nur relativ kurz existiert. Aber immerhin, die USA stottern ihre Schulden ab.
Und sie bekommen Geld. Damit können sie in Infrastruktur investieren. Das wiederum sorgt für Arbeit, für Einkommen und kurbelt schließlich den Konsum an. Und damit fließen Steuereinnahmen in die junge Staatskasse, mit denen die Kredite wieder zurückgezahlt werden können. Heute weiß man, dass die Strategie der anderen Bundesstaaten, also die gegen Hamilton waren, ziemlich sicher in den Bankrott geführt hätten. Hamilton hat also den Grundstein gelegt für die amerikanische Wirtschaft, für ökonomisches Wachstum, dafür, dass die USA eine Industrienation werden können, die ihre Güter in die ganze Welt exportiert.
Wer dagegen waren, waren vor allem die Kleinfarmer, die Kredite brauchten, um ihre Betriebe rentabel zu machen. Aber wenn sie eine sehr harte Währung haben, sind die Zinsen sehr hoch und dann können sich Kleinunternehmen, Kleinfarmer, Kleinhändler keine Kredite leisten.
Und die sehen vor allem die Kehrseite von Hamiltons Maßnahmen.
Die sprachen immer von The Cross of Gold. Der kleine Amerikaner wird gekreuzigt am Goldstandard in den 1890er Jahren vor allem. Da entsteht dann der Populismus. Die Populisten sind hauptsächlich Vertreter einer weicheren Finanzierung, einer weicheren Währung, weil sie sagen, der gemeine Amerikaner, der Common Man, hat keine Chance, auch from rags to riches zu kommen, wenn die Währung nicht etwas inflationiert wird, wenn wir nicht von diesem Goldstandard abweichen.
Ja, vielleicht müssen wir mal kurz den Goldstandard erklären. Ich glaube, das ist nicht unbedingt allen bewusst, was das ist.
Absolut.
Beim Goldstandard ist es so, es kann nur so viel Papiergeld gedruckt werden oder Münzen geprägt werden, wie durch das Gold, in den USA teilweise auch durch Silber, gedeckt ist. Beziehungsweise wofür eben genügend Gold oder Silber vorhanden ist. Und der Goldstandard bleibt in den USA bis 1933 und dann wird er halt abgeschafft. Kurz nach der Amtseinführung von Franklin Delano Roosevelt als Präsident werden nämlich mit einer Serie von Executive Orders, also direkten Anordnungen des Präsidenten, legislativen Maßnahmen und verschiedenen Gerichtsentscheidungen die Vereinigten Staaten dann vom Goldstandard abgekoppelt.
Diese Entscheidungen, die damals getroffen wurden, die haben auch heute noch Auswirkungen auf die Menschen in den USA. Gehen wir hier mal zurück zu Tonya Roan in den Trailer Park in Virginia. Sie hofft immer noch auf ein Wunder. Wenn das Wunder nicht kommt, muss sie mit ihren Kindern in eine Notunterkunft. Aus dem simplen Grund, weil eine Firma auf eine gute Rendite mit dem Land, auf dem sie lebt, hofft. Was in Bowling Green, Virginia passiert, wiederholt sich im ganzen Land. Schon vor 9 Jahren berichtet der englische Guardian, dass Investoren und Investorinnen vermehrt auf Trailer Parks setzen und damit reich werden. Sie kaufen Parks auf, erhöhen die Miete und wissen, dass die Bewohner und Bewohnerinnen keine Alternative haben. Und das Thema Freiheit ist in den USA von Anfang an großgeschrieben. Und Freiheit oder wirtschaftspolitisch eben Liberalismus, das bedeutet ganz wenig, also überhaupt gar keinen Staat. Und damit auch wenig soziale Sicherheit oder Grenzen. Wenig Gesundheitssystem und auch wenig Steuern. So wird Amerika also trotz allem ein Magnet und ein Heilsversprechen für weiße Auswanderer und Auswanderinnen aus ganz Europa, auch wenn viele dort gescheitert sind. Aber Europa selbst war übrigens nicht viel sozialer zu dieser Zeit. Dinge wie Sozialversicherung oder Krankenversicherung wurden von Arbeitern und ArbeiterInnen erkämpft und auch erst im Laufe des späten 19. Jahrhunderts eingeführt. Zurück zu Tanya Roan. Sie hat einen Antrag auf Sozialhilfe gestellt und identifiziert sich mit dem Label Poor, also arm.
Man braucht drei Einkommen, um hier zu überleben. Die armen Leute werden umgesiedelt. Man muss irgendwo weiter in den Süden gehen, um sich das Leben leisten zu können.
Mit Down South meint Tanya Roan, dass sie in einen anderen Bundesstaat weiter südlich ziehen muss. Zum Beispiel nach Alabama. Da sind die Wohnkosten günstiger als in Virginia. Aber den Trailerpark zu verlassen, das würde bedeuten, dass Tanya Roan und ihre Kinder ihre Gemeinschaft verlieren. Die Investmentfirma hat Tanya Roan und ihre Familie also buchstäblich den Boden unter ihren Füßen weggezogen.
Nobody helps us over here. If you're poor,
niemand hilft dir hier, wenn du arm bist und dazu noch schwarz bist. Es ist ihnen egal, was mit dir passiert.
That's what it feels like.
Ja, wir hätten übrigens gerne mit der Firma darüber gesprochen, aber sie hat nicht auf unsere Interviewfragen reagiert.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe am Anfang nicht unbedingt gedacht, dass Tanya Roan schwarz ist. Weil meine Assoziationen mit Trailer Parks, vielleicht auch durch Filme oder auch Dokumentationen, die ich gesehen habe, sind in allererster Linie verbunden mit diesem grauenhaften Begriff White Trash.
Mhm. Armut ist immer eine Begleiterscheinung mit etwas anderem, also Diskriminierung wie Rassismus, Klasse, Behinderung und so weiter. Und schwarze Menschen sind aufgrund des historischen Rassismus in den USA stark von Armut betroffen und müssen halt auch auf Trailer Parks ausweichen.
Mhm.
Tanya sagt, nobody helps us over here if you're poor. Das ist eine Sache, die zieht sich durch die ganze Geschichte der USA, schon ab dem 18. Jahrhundert bis heute. Wir gehen also nochmal zurück ins 18. Jahrhundert. Die Wirtschaft wächst, aber erinnerst du dich noch an die Kleinbauern, die nicht so begeistert von Hamiltons Wirtschaftskurs waren?
Mhm.
Die profitieren zwar vielleicht indirekt vom Wachstum, aber an ihrem persönlichen Status quo können sie nichts ändern.
Mhm.
Und wer damals seine Schulden nicht bezahlen kann, der landet in einem der vielen Schuldgefängnisse, erklärt Jeffrey Winters. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Northwestern University in Illinois und sagt, die USA sind eigentlich eine Oligarchie, weil Superreiche sich seit jeher politisch Einfluss verschaffen können und die Strukturen dafür gibt es schon lange.
Die allerersten Gefängnisse in den USA waren Schuldgefängnisse. Man kam ins Gefängnis, wenn man seine Schulden nicht bezahlen konnte und sehr viele dieser einfachen Bauern konnten ihre Schulden nicht bezahlen. Ihr Land und ihr Vieh wurden ihnen weggenommen und sie wurden ins Gefängnis geworfen.
Im Jahr 1786, also drei Jahre nach Ende des Unabhängigkeitskriegs, führte Kriegsheld Daniel Chase in Massachusetts eine Rebellion gegen die Schuldgefängnisse an. 100 Menschen folgen ihm.
Sie marschierten in die Städte und taten zwei Dinge. Sie befreiten alle Menschen aus den Schuldgefängnissen und sie verhinderten, dass Richter weitere Menschen ins Gefängnis steckten oder ihnen ihr Land und ihren Hof wegnahmen.
Die Bewegung geht als Chase-Rebellion in die Geschichtsbücher ein. Doch der Erfolg ist nur von kurzer Dauer. Der Aufstand wird niedergeschlagen und Daniel Chase flieht. Was Jeffrey Winters mit diesem Beispiel erzählen will, ist Folgendes. Im Grunde werden die sogenannten Vielen, also die Armen, schon damals Stück für Stück in ihren Entfaltungsmöglichkeiten begrenzt. Beim Verfassungskonvent 1787 etwa drängen die reichsten Bundesstaaten auf Änderungen, die die Macht der vielen auf die Gesetzgebung begrenzen sollen, sagt Jeffrey Winters. Unterschrieben wird das von 55 Männern, die zu den reichsten des Landes gehören.
They created a Senate.
Sie haben einen Senat geschaffen, das Amt des Präsidenten, einen obersten Gerichtshof. Diese oligarchischen Strukturen sollten den Kongress kontrollieren und die Bürger. Diese sollten mitwirken können, ohne die wenigen Entscheider zu bedrohen.
Das hängt damit zusammen, dass die liberale Ideologie damals Eigentum, Tugend und Freiheit miteinander verbindet. Das Paradebeispiel ist England, wo Adlige große Besitztümer haben und die deshalb auch schon angeblich wüssten, was das Beste für alle sei. Und den Armen unterstellen sie Special Interest, also im Grunde, dass sie nicht am Gemeinwohl orientiert handeln. Die Konsequenz daraus ist, nur wer Eigentümer ist, kann das angeblich. Er zahlt ja auch Steuern und ist deswegen unabhängig. So jemand darf regieren.
Interessanterweise würde ich jetzt mal ganz knallhart behaupten, das hat sich in den USA nicht verändert? Bis heute nicht?
Nicht wirklich. Jeffrey Winters sagt, dass sie sich im Prinzip die Struktur dafür geschaffen haben, sodass die Oberschicht das Sagen hat. Also damals so wie heute. Denn am Anfang dürfen Senatoren, analog zum House of Lords in England, nur aus dieser Schicht stammen. Für lange Zeit werden sie gar nicht direkt gewählt. Also und wählen darf überhaupt auch nur, wer Eigentum besitzt. So kommt es, dass alte persönliche Netzwerke um Großgrundbesitzer entstehen, bis in die 1830er Jahre. Eigentlich also ähnlich dem System, vor dem die Pilgrims aus England überhaupt geflohen sind. Und dann haben die Gründerväter ja noch einen weiteren Kontrollmechanismus eingebaut, damit das Mitspracherecht des Einzelnen nicht zu stark wurde. Sie setzen die sogenannten Wahlmänner ein, das sind gebildete, vertrauenswürdige Männer im Sinne der Gründerväter natürlich, die das letzte Wort haben, wen sie für den geeigneten Kandidaten für das Präsidentenamt halten. Und bis heute zählt nicht die Mehrheit aller Wählerstimmen im Rennen um die Präsidentschaft, sondern die des Electoral College, auf Deutsch als Wahlmänner übersetzt. Die Los Angeles Times etwa nennt die Wahlmänner eine Clique der Eliten.
Ja, und das hat sich ja bis heute überhaupt nicht geändert. Wir haben nach wie vor dieses Wahlmänner-Kollegium, also dieses Electoral College. Ja. Also, ne, also das ist halt so dieses Klickendasein, dieses Elitenbilden, ja. Das ist in der Verfassung verankert. Ich verstehe schon auf der einen Seite, woher diese Angst kommt, dass man sagt, ja, the common man, die sind ja total clueless. Und dann würde hier Anarchie herrschen. Also man könnte das auch wieder mit diesen Kleinbauern oder den Staaten, wo die Kleinbauern waren und gesagt haben, hey, wir wollen die Schulden nicht zahlen, könnte man wieder gleichsetzen, ne?
Aber dann ist auch die Frage, was meinen Sie mit The Common Man? Also es fühlt sich auch so an, als würden Sie, also es ist so paternalistisch. Also es fühlt sich so an, so ja, Sie sind zu doof, um zu entscheiden, wer was wählt. Und ich weiß dadurch besser, was arme Menschen wählen wollen.
Es ist in dem Sinne, wenn man so will, eine Art Scheindemokratie.
Ja.
Also es ist keine, so wie wir sie heute verstehen, repräsentative liberale Demokratie.
Ja.
Und zum Thema Vermögen und Oberschicht, also nach wie vor ist es schwierig, ohne Vermögen in ein politisches Amt zu kommen. Ja? Ja. Also so ein Wahlkampf kostet halt wahnsinnig viel Geld. Wir haben in den USA keine Wahlkampfförderung, wie wir es in Deutschland haben. Wir haben keine Parteienförderung. Das gibt's halt alles nicht. Du musst mit deinem Privatvermögen im Prinzip losziehen. Dann brauchst du weitere möglichst reiche Menschen, die genauso denken wie du, die dann ganz viel Geld spenden. Also ne, für deine Kampagne. Und wenn du mal guckst, also die Präsidenten im 20. und 21. Jahrhundert, ne, keiner von denen ist in Armut aufgewachsen. Auch Barack Obama nicht.
Ja, ja. Du, gerade weil du Spenden sagst und gerade die Spendensummen heutzutage haben sich ja natürlich absolut verändert. Also Spendensummen können 80 Millionen Dollar an einem Tag sein oder 300 Millionen in einem Monat. So viel haben die Demokraten eingesammelt, nachdem Biden beispielsweise aus dem Wahlkampf zurückgetreten ist. Ganz interessant dazu, die gemeinnützige Organisation Open Secrets dokumentiert Wahlkampfkosten. In 20 Jahren haben sich die Kosten mehr als verdoppelt. Kostete der Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2000 noch 2,4 Milliarden Dollar. War es 2020 schon 6,5 Milliarden. Und das Geld, das die Reichsten in Wahlkampagnen und Lobbying stecken, verschafft ihnen natürlich einen exklusiven Zugang zu den Gesetzgebenden.
And
Verändert man nur einen einzigen Satz oder ein Adjektiv im Steuergesetz, kann das für die Reichsten einen Unterschied von Milliarden von Dollar machen. Und deshalb kämpfen sie um jedes Wort und um jeden Absatz, ohne dass wir etwas davon mitbekommen. Und daraus wird dann ein Gesetzentwurf, der 800 Seiten umfasst. So läuft das. Und das Ergebnis? Ungleichheit. Die Vermögensungleichheit in den USA ist in den letzten 50 Jahren förmlich explodiert. Es ist kaum zu fassen.
An wen denkst du denn überhaupt, wenn du an amerikanische Superreiche denkst?
Also aktuell würde ich an so Menschen denken wie Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg oder Elon Musk. Okay. Historisch fallen mir natürlich einige Familien ein, die kriegt man auch so in Anführungsstrichen in Schulbüchern eingeprügelt. Zum einen die Rockefellers, die mit Öl reich geworden sind, also mit Standard Oil. Oder die Carnegies, die dann halt mit Stahl sehr viel Geld verdient haben. Oder die Vanderbilts, die mit Eisenbahnen und Schiffen reich geworden sind. Heute ist allerdings nicht sehr viel von diesem Vermögen übrig geblieben, weil es sehr, sehr viele Nachfahren gibt oder gab, die das Geld mit vollen Händen ausgegeben haben. Aber ich denke übrigens auch, Fun Fact, an die Hearsts, ja, die mit ihrem Medienimperium. Aber das sind so die, die mir so spontan einfallen.
Tongjin, du hast ja jetzt viele Namen genannt. Da waren auch ein paar alte dabei, also Rockefeller, Carnegie. Wir müssen aber in die Geschichte zurückgehen und schauen, um zu verstehen, woher diese Macht und diese Superreichen herkommen. Es beginnt mit der einsetzenden Industrialisierung.
Man kann jetzt auf einem ganz anderen Niveau Geld verdienen. Der Kapitalismus explodiert. Es gibt Eisenbahnlinien, industrielle Fertigung, den Abbau von Kohle und anderen natürlichen Ressourcen. Dadurch wächst in den USA ein neues und eine neue Art von Vermögen. Es beginnt das, was wir als Gilded Age bezeichnen, das Zeitalter der Räuberbarone.
Räuberbarone, so werden skrupellose Kapitalisten im späten 19. Jahrhundert genannt. Das ist nochmal Jeffrey Winters, der Politikprofessor, der zur Übermacht der Superreichen in Amerika forscht. Wie er darauf kommt, Winters lernte im Studium über die Philosophie, Politik und Geschichte von Demokratie. Dabei ging es vor allem um Wahlen und Stimmrechte. Was ihm fehlte, wie Vermögen Demokratie beeinflusst. Dieser Frage widmete er seine akademische Karriere. John Rockefeller, Ölgigant, gilt bis heute als der reichste Mann in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Sein Vermögen am Gipfel seines Reichtums in heutigen Dollar sollen rund 480 Milliarden sein. Andrew Carnegie, Industrieller und Stahlmagnat, die Nummer zwei, wobei in manchen Quellen läuft er, Rockefeller, den Rang als reichsten Mann der Welt ab. Sein Vermögen fast 450 Milliarden in heutigen US-Dollar. Mehr als Elon Musk, Jeff Bezos oder Bill Gates. Die Lebensgeschichte von Andrew Carnegie hört sich wie das Märchen vom amerikanischen Traum an. Hier haben wir ihn endlich wieder. Aber genau genommen ist es eher ein harter Western, weil er ziemlich genau weiß, was er will. Und weil bei seinem Aufstieg auch viele auf der Strecke bleiben. Andrew Carnegie kommt 1835 in Schottland zur Welt. Der Wirtschaft geht es dort schlecht. Seine Familie verarmt, wandert aus und lässt sich in Pennsylvania nieder. Aber das Wissen darüber, wie man Business macht, das ist schon da. Denn Carnegies Onkel war Politiker. Seine Familie hat mit Damast, also mit hochwertigen Textilien, also so sehr qualitativen Stoffen gehandelt. Mit 12 Jahren fängt Carnegie in einer Baumwollfabrik an. Mit 17 Jahren landet er bei der Eisenbahngesellschaft in Pennsylvania. Er arbeitet sich hoch und es dauert auch nicht lange und schon sitzt er in einer leitenden Funktion. Carnegie investiert geschickt und früh in Öl und er fasst Fuß in der Stahlindustrie. Seine Carnegie Steel Corporation wird zum größten Stahlproduzenten der Welt. Seine Fabriken sind technologisch fortgeschrittener als die seiner anderen Mitbewerber und Mitbewerberinnen und darauf gepolt, die Kosten für Stahl möglichst zu senken. Sein Ziel, den Markt dominieren um jeden Preis, und das schafft er auch, unter anderem, indem er seine Arbeiter unterdrückt und nur geringe Löhne zahlt. Ja, Classic.
Ja, also nicht weiter verwunderlich. Das ist der Kapitalismus pur. Ja.
Damit er einfach 500 Milliarden fast hat, müssen ganz viele nichts haben.
Ja, ich meine, Reichtum basiert ja immer darauf, dass auf der anderen Seite jemand ausgebeutet wird. Ja. So funktioniert Kapitalismus.
Ja, du brauchst halt Profit und der muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Die Unternehmen teilen sich den Markt im Grunde untereinander auf. Es entstehen Kartelle, Monopole, Oligopole. Das bedeutet, wenige Firmen wie die von Carnegie beherrschen und kontrollieren alles. Von der Produktion bis zum Absatz.
Die waren dann in den 1880er, 1890er Jahren extrem stark geworden. Also American Tobacco, Standard Oil of New Jersey, US Steel, DuPont, chemische Industrie, EC Knight für Zucker, United Fruit, also Chiquita. Die haben ganze Staaten beherrscht, also die sogenannten Bananenrepubliken.
Und der Staat, der macht eigentlich gar nichts dagegen. Also er reguliert diese Monopole gar nicht. Hilft aber, Männer wie Carnegie reicher zu machen. Die Stahlindustrie ist dafür das perfekte Beispiel, denn der Staat gibt großzügige Kredite und Fördermittel aus, um den Bau von Zugschienen voranzutreiben. Und für die Schienen braucht man natürlich richtig Stahl. Und dann sind da noch die hohen Zölle auf das Metall, die Carnegie vor internationalen Mitbewerbern schützen.
Das Eingreifen in Gesetzgebungsprozesse geht auf diese ersten Räuberbarone zurück. Und zwar nicht nur auf lokaler Ebene oder auf Ebene der Bundesstaaten. Es ging auch darum, den Gesetzgebungsprozess im Kongress, im Senat und so weiter zu beeinflussen. Und von den Räuberbaronen stammt auch die Idee, im Wahlkampf Geld für politische Kampagnen zu spenden, die damals immer teurer wurden. Major funding of campaigns, which were
becoming increasingly expensive. Ja, und so einer gilt heute als Erfinder der Philanthropie, dieser Carnegie. Interessant übrigens, der wusste irgendwann wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so richtig wohin mit seinem Geld. Er hat also ganz viel in Philanthropie investiert, vor allem in Bibliotheken, also sehr, sehr viele Bibliotheken und aber auch die Carnegie Mellon University gegründet. Rockefeller ist übrigens auch nicht viel anders, ganz, ganz viel Geld auch in Philanthropie gesteckt. Rockefeller Center in New York City, so ein Kulturzentrum, wo verschiedene Bühnen sind etc. Also so bleiben sie quasi für die Ewigkeit erhalten, diese Namen, auch wenn die Männer, die dahinter stecken, längst weg sind.
Das Vermächtnis von Männern wie Carnegie ist, wie du gerade beschreibst, kompliziert. Seine Stiftung, die Carnegie zu Lebzeiten gegründet hat, bezeichnet ihn heute als Vater der modernen Philanthropie. Mhm. Aber führende Gewerkschafter zur damaligen Zeit würden das vermutlich anders sehen, denn die waren frustriert. Das Vermögen, das die Arbeiter mit Händen erwirtschafteten, sollten ihnen auch zugutekommen, argumentieren sie. Carnegie wehrt sich immer gegen den Vorwurf, dass er schlecht zahlt. Seine Arbeiter würden mehr verdienen, als die Knights of Labor überhaupt fordern. Aber der Clou, nur weil sie inzwischen 12 Stunden am Tag arbeiten, anstatt 8.
Ja, so kann man es auch machen.
Im Jahr 1892, kurz bevor der Vertrag mit der Gewerkschaft in Carnegies Stahlfabrik in Homestead, Pennsylvania ausläuft, senkt Carnegies Handlanger Henry Frick die Löhne der Arbeiter. Das Ziel, die Gewerkschaften zerschlagen und mit billigen Arbeitskräften ersetzen. Die Situation eskaliert. Die Gewerkschaftler stürmen die Fabrik, die Ersatzarbeiter und die organisierten Gewerkschafter schießen aufeinander. Mehrere Menschen sterben und am Ende setzt sich Carnegie trotzdem durch. Für Jeffrey Winters sind Unternehmen wie Carnegie deshalb typische Oligarchen. Der Begriff fiel schon vorhin, als es um die Strukturen geht, die in der Verfassung etabliert wurden.
Wohlhabende Menschen, insbesondere in den USA, verwenden den Begriff Oligarch bewusst nicht in dem Sinne, dass eine Person einflussreich ist, weil sie viel Geld hat. Stattdessen meinen sie damit reiche Menschen, die korrupt sind. Für sie sind nur ukrainische oder russische Oligarchen wirkliche Oligarchen. In Amerika nennen sie diese Leute dann einfach nur reich, Industrietitanen oder Wahlkampfgroßspender.
They like all of those words. Ja, ist schon, im Journalismus würde man sagen Framing. Ja. Oder sowas wie Image. Ne? Also ne, die Bösen da drüben und wir Guten hier drüben.
Ja.
Um das mal hart zu sagen, man kann ein Schwein sein.
Mhm.
Ja, und auf der anderen Seite sich dann so ein Mäntelchen anziehen.
Ja.
Um dieses Vermächtnis, ich weiß nicht, vielleicht zu übertünchen oder
umzudeuten.
Ja, umzudeuten. Also, ja. Ne, und ich, weil das Lustige ist, so Leute wie Carnegie, denen will ich ja nicht mehr unterstellen, also dass sie schlechte Menschen wären.
Ja. Ich glaube, da kommen so mehrere Dinge zusammen. Zum einen, glaube ich, glaubt er selber an seine Tellerwäsche zur Millionärengeschichte. Mhm. Er ist ja aus Schottland gekommen, er war arm, er hat sich in den USA alles neu aufgebaut. Und ich glaube, wenn man so einen Sprung und so eine Biografie hat, dann denkt man, naja, alle anderen, die es nicht geschafft haben, die geben sich halt keine Mühe, weil ich habe es ja geschafft.
Richtig.
Und ich glaube, dass da so ein Empathiegefälle entsteht. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass er denkt, hey, ich mit dem und mit meinem Wissen, meinen Gedanken, was ich konzipiere, ich gebe Leuten Jobs.
Mhm.
So. Ich finanziere so viele Leben, warum regen die sich jetzt noch auf?
Ja, und ich glaube, dass solche Männer sich sehr im Recht fühlen.
Ja. Um die Jahrhundertwende ist die Geschichte dann auch vorbei. Es kommt zur Antitrust-Gesetzgebung. Die soll die amerikanische Wirtschaft schützen vor den Monopolen von Carnegie und Co., die Wirtschaft bisher verhindert hat oder behindert hat. Sie werden nach und nach zerschlagen. Michael Hochgeschwender sagt, vielleicht hätten sie es aber auch nicht mehr lange gepackt.
Aber es gibt durchaus Historiker, die sagen, es war gar nicht die Antitrust-Gesetzgebung, die maßgeblich dafür war, dass diese Trusts zerfallen sind, sondern die wurden zu Dinosauriern ihrer selbst.
Okay, ein kleines Zwischenfazit. Im 19. Jahrhundert schaffen es also wenige, mehr oder weniger, aus dem Nichts Reichtum und Macht anzuhäufen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht in den USA in dieser Zeit also zum ersten Mal sehr deutlich auseinander. Davor war die Ungleichheit deutlich kleiner als in Europa. Man kann übrigens schon eine Parallele zu den, wenn man so will, neuen Räuberbaronen von heute schlagen, also Jeff Bezos, Elon Musk und Co. Die haben im Grunde genauso wie Carnegie, Rockefeller und Co. einen Moment in Time. Etwas hat sich technologisch verändert und sie nutzen dieses Window of Opportunity, wie die Ökonomen sagen, und machen ganz viel Geld. Apropos technologischer Fortschritt, was ich interessant finde, ist etwas, was Jeffrey Winters über diese Zeit auch noch sagt.
The United States over the period when the gap between
während die Kluft zwischen Superreichen und normalen Bürgern immer größer wird, werden die USA immer demokratischer. Das ist natürlich ironisch. Früher waren die USA eine sehr exklusive Demokratie. Nur Männer, die Eigentum hatten, durften mitbestimmen. Das hat sich verändert. Eigentum zu besitzen ist nicht mehr so wichtig. Andere Geschlechter werden einbezogen. Die Sklaverei endet. Die USA werden in vielerlei Hinsicht zu einer besseren Demokratie. Aber gleichzeitig mit der Demokratie wächst auch die Ungleichheit in der Gesellschaft.
But it's becoming a more unequal society, as it's becoming a better democracy.
Es gibt aber auch eine Bewegung, die Ungleichheit anpacken will. 1935, das Land leidet gerade unter den Folgen der Great Depression, unterschreibt Franklin Roosevelt das erste Sozialversicherungsgesetz. Im selben Jahr bekommen Arbeiter und Arbeiterinnen das Recht, Gewerkschaften zu bilden und Löhne kollektiv zu verhandeln. Das liegt sicher auch am technologischen Fortschritt. Maschinen wurden effizienter und profitabler. Diese Reformen werden unter dem Namen New Deal zusammengefasst, quasi der Grundstein für eine Art Sozialstaat. Ja, und aus dem Zweiten Weltkrieg gehen die USA gestärkt hervor und die Wirtschaft, die boomt. Weiße Amerikaner und Amerikanerinnen werden zu Massenkonsumierenden. Dazu gibt es übrigens mehr zu hören in unserer Folge über Essen. Die wirtschaftliche Ungleichheit nimmt in dieser Zeit tatsächlich ab. Der Riss zwischen Arm und Reich wird ein wenig kleiner. Doch in den frühen 70ern ist damit dann Schluss. Eine globale Wirtschaftskrise, also Stichwort Ölkrise und Yom Kippur-Krieg, trifft auch die USA.
Und das Land sucht nach Schuldigen. Manche machen starke Gewerkschaften verantwortlich. Und dann kommt Ronald Reagan.
Naja, nach dem Demokraten Jimmy Carter kommt dann mit Reagan wieder ein Republikaner ins Weiße Haus. Und mit ihm erstarkt übrigens auch wieder die konservative Ideologie in den USA. Mhm. Das ist so ein roter Faden, der sich bis heute quasi wieder durchzieht. Und dazu, also zu Reagan zählt eben auch eine neue Wirtschaftspolitik, die er als Reaganomics bezeichnet, beziehungsweise die als solches in die Geschichte eingegangen ist. Und das Prinzip lautet jetzt, ganz einfach, weniger staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und die Förderung marktwirtschaftlicher Prinzipien, also dieser krasse marktwirtschaftliche Liberalismus.
Ja, und das ist im Prinzip ein Schlüsselmoment. Denn seine Regierung dereguliert die Märkte und senkt Steuern. Die Idee dahinter, wenn es großen Unternehmen und den Reichsten in der Gesellschaft gut geht, dann rieselt der Wohlstand auf alle Schichten irgendwann hinunter. Das ist das Prinzip der Trickle-Down-Ökonomie. Mhm. Das passiert aber natürlich nicht. Und Reagan fährt außerdem den Wohlfahrtsstaat, den Roosevelt begründet hat, brutal zurück. Das hat natürlich Folgen für die Gesellschaft. Die Mittelschicht, die schrumpft. Die Kluft zwischen Arm und Reich reißt wieder auf. Und zwar immer weiter bis heute. Und damit komme ich zur Geschichte von Amar Skinner. Er wächst in dieser Zeit auf. In dieser Zeit, in der auch die Jugendkriminalität steigt und steigt. Amar Skinner, 46 Jahre alt, trägt 4 Goldketten um den Hals und 2 Diamantringe an den Fingern, als wir ihn zum Interview treffen.
Thank you. Thank you. Oh, forgot how warm it is today.
Yeah, we won't be out here but a second. We won't be out here.
Die Lokalpresse betitelt ihn als Millionär. Skinner betreibt eine erfolgreiche Pflegeagentur in Virginia, die Pflegehilfen an Haushalten vermittelt. Skinner, das kann man so sagen, ist made. Dieser schöne Umstand gibt ihm Zeit für sein Herzensanliegen, Jugendliche auf den richtigen Pfad bringen. Und zwar in seinem Ex-Fallon Entrepreneurship Retail Museum of Avoidance. In einem historischen Haus in Suffolk, Virginia, macht Skinner junge Menschen, die auf die falsche Bahn geraten sind, den harten Alltag im Gefängnis greifbar, etwa mit einer nachgebauten Zelle. Viele von ihnen träumen davon, als Rapper reich und berühmt zu werden oder im großen Stil mit Drogen zu handeln.
Der Traum ist eine Illusion. Es ist ein Märchen, das einem vorgesetzt wird.
It's delusion. It's an illusion. It's this fairy tale put in front of you.
Amar weiß, wovon er spricht. Er wächst in den 1980er Jahren in Suffolk in Virginia auf. Seine Mutter schuftet 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche und trotzdem reicht das Geld kaum aus.
So that motivation in seeing her struggle and identifying.
Ich habe den Kampf meiner Mutter gesehen und erkannt, dass ich es potenziell schaffen könnte, meine Mutter aus der Armut zu befreien. Das war meine Motivation.
My spiritual approach to in life to actually create some richness for myself that could free my mom from that economic struggle in poverty.
Ja, das klingt sehr amerikanisch.
Ja, und auch so dieses, wenn du in Armut groß wirst, so du führst so einen unfassbaren Druck. Mhm. Die Familie schon ab so einem jungen Alter unterstützen zu müssen. Ne?
Mhm. Ja, und vor allem dich selber aus dieser Armut irgendwie zu befreien.
Ja. Also nicht nur sich selbst, sondern die ganze Familie.
Genau.
Ja.
Ja.
Die Armut soll man der Familie auch nicht ansehen. Skinner erinnert sich, dass er immer gut angezogen war. Und heute weiß er, seine Mutter hat die Markenklamotten gestohlen.
Mhm.
Auch Skinner stiehlt, er fängt mit Süßigkeiten an, die er in der Schule weiterverkauft. Aus den Süßigkeiten werden Drogen und mit 13 fängt er an zu dealen.
Als ich zum Beispiel Crack verkauft habe, habe ich kostenlose Proben verteilt, damit die Leute in der Nachbarschaft wussten, dass ich das Beste hatte. So kommen sie zu mir zurück. Und ich habe ja noch jede Menge zu verkaufen.
Als Teenager hat sich Skinner längst damit abgefunden, dass er mal hinter Gittern landen wird. Alle um ihn herum landen irgendwann da. Irgendwie fühlt es sich für ihn normal an. 1997, Amar Skinner ist 19 Jahre alt, tötet er bei einer Schießerei einen jungen Mann. Die Polizei fasst ihn. Skinner wird verurteilt, Second-Degree-Murder, schwerer Totschlag. Die nächsten 10 Jahre und 10 Monate verbringt er im Gefängnis. Immer wieder landet er in Isolationshaft, macht Schwierigkeiten und gerät in Konflikte. Dann legt sich der Schalter aber in seinem Kopf um.
Im Gefängnis habe ich versucht, mich auf das Leben draußen vorzubereiten. Ich hatte diese Idee, dass ich jeden Tag, den ich im Gefängnis bin, nutzen muss. So zu tun, als würden sie mich morgen entlassen und ich aber bereit bin für mein neues Leben.
Skinner lernt im Gefängnis Klempnern, Buchhaltung und Kochen. Er belegt Kurse und erhält Zertifikate. Als endlich sein Tag der Freiheit kommt, hat er einen Plan. Er kauft einen industriellen Teppichreiniger und macht sich selbstständig. Nebenbei hilft er eine Frau mit einer Pflegeagentur beim Marketing. Auch das hat er im Gefängnis gelernt. Dann startet er seine eigene Pflegeagentur und das läuft gut. Skinner gründet dann noch ein Modelabel und schließlich eine Beratungsfirma. Unternehmertum, das weiß Skinner jetzt, ist seine Berufung. In den Hallen seiner Organisation, eine Art Antikriminalitätsmuseum, hängen nicht nur Bilder von schwarzen Milliardären und Milliardärinnen wie Oprah Winfrey, die den Jugendlichen als Inspiration dienen sollen. Amar Skinner nimmt ein Foto von der Wand in seinem Museum. Darauf zu sehen, Skinner als Kind, breit lächelnd mit leuchtenden Augen. Auf seinem T-Shirt steht, I love Daddy.
Wie ist das Baby in diesem Foto bitte zu einem Mörder geworden? Was ist passiert?
Ja, what happened? Das ist eine verdammt gute Frage. Wenn man sich Amar Skinners Geschichte anguckt, ne, also ich meine, das fängt an mit diesem Gefühl, ich muss die Familie unterstützen, ich muss meiner Mutter irgendwie helfen. Und sein Weg in die Kriminalität ist jetzt, würde ich sagen, relativ typisch für Kinder in so mittelgroßen Städten, aber auch in Großstädten. Mhm. Und das ist diese Kombination von arm und colored.
Ja.
Ja, also das ist halt diese Intersektion, die einfach fatal ist. Mhm. Und man kann eigentlich sagen, was ein Glück, dass er sein Leben am Ende umdrehen konnte.
Ja. Aber wir dürfen auch nicht wieder da reintappen und so tun, als wäre das, weißt du, wie der Tellerwäscher zum Millionär, ist es so der Ex-Häftling zum Millionär.
Ist ja auch eher eine Ausnahme. Ne?
Er ist da auf jeden Fall eine Ausnahme.
Ja, es gibt ja diesen einen Weg über Bildung, ne, den sozialen Aufstieg. Und es gibt diesen hier nämlich quasi über Kriminalität. Hm. Sich irgendwie da rauszuholen. Und interessant finde ich, dass er dann aber sagt, oh, das ist jetzt nicht der gute Weg gewesen.
Upsi.
Ja,
absolut.
Naja, ich meine, zum einen gilt in den USA, was schon immer in den USA gegolten hat, zieh dich selbst am Schopf aus dem Sumpf, also dieser starke Individualismus, diese Eigenverantwortung.
Ja.
Also die amerikanische Kultur legt halt irrsinnig Wert auf Individualismus und auch auf eine protestantische Arbeitsethik, das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Also diese White Anglo-Saxon Protestant und damit halt eben verbundene Arbeitsethik, das fördert halt eben diese Vorstellung, dass Erfolg das Ergebnis individuelle Anstrengungen ist. Also es wird gar nicht sozusagen auf das System geschaut, welche Möglichkeiten gibt es oder was wird dir in den Weg gelegt.
Mhm.
Und dieser kulturelle Hintergrund begünstigt auch, würde ich sagen, ein Misstrauen gegenüber sozialen Hilfeempfängern.
Ja.
Ja, also ne, die dann halt tatsächlich oft als faul gelten oder das ist so ein bisschen ja unverdient, dass man ihnen irgendwie Hilfe anbietet oder sonst irgendwas. Und ja, das steht im Gegensatz eben zu den europäischen Ansichten, wo man Armut als etwas betrachtet, was Menschen quasi befällt.
Hm.
Und wenn man mal guckt, also das Wall Street Journal hat übrigens 2023 eine Umfrage in Auftrag gegeben und demnach glaubt eben nur noch ein Drittel der Amerikanerinnen und Amerikaner daran, dass sie mit harter Arbeit ihren Traum verwirklichen können.
Mhm.
Und vor einem Jahrzehnt waren das noch knapp über 50%, die an diesen American Dream geglaubt haben.
Also da verändert sich schon was.
Ja.
Das Bewusstsein steigt, dass der amerikanische Traum eher Mythos ist.
Mhm.
Und deswegen enden wir in dieser Folge mit der simplen Erkenntnis, Geld ist dann am wichtigsten, wenn es fehlt. Die Trailerpark-Bewohnerin Tonya Rowan macht sich nichts aus Reichtum. Sie eifert keinem Millionären nach. Nie hat sie sich über die Schlaglöcher oder das undichte Abwassersystem im Trailerpark beschwert. Alles, was sie wollte, ein ruhiger, sicherer Ort für sich selbst und ihre Kinder. Doch Investoren haben ihr den Boden unter den Füßen weggenommen. Und sie fällt ins Bodenlose, weil sie kein Geld hat.
If you got money, you can do anything.
Wenn du Geld hast, kannst du alles machen.
Das war Folge 4 dieser neuen sechsteiligen Staffel von Der Riss.
In der nächsten Folge geht es um ein Dokument, das Dokument der amerikanischen Geschichte. Ein Dokument, das den Riss in den USA kitten könnte und ihn eigentlich oft vertieft, je nachdem, wie man es auslegt. Wir sprechen über die Verfassung der USA.
So in some, in a kind of rough sense, you have
grob gesagt, die Konservativen sagen, die Geschichte sollte das heute beeinflussen. Die Progressiven sagen, das sollte auf keinen Fall passieren.
Die Serie USA der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Autorin dieser Folge ist Lisa Wölfel. Zum Redaktionsteam gehören außerdem Christian Alt, Jochen Dreyer, Martin Krinner, Luna Laufer, Jackie Mukumba, Nicole Markwald, Dominik Schottner, Alexandra Thehn und wir, Tungtin Smith und Siani Sophia Höder.
Sprecherin und Sprecher Kelly Boacci und das Redaktionsteam. Producerin USA Melanie Hillmann. Historische Fachberatung Professor Michael Hochgeschwender von der LMU München.
Audioproduktion Lenz Schuster, Distribution Sharika Tetik, Redaktion Kugel und Niere Johanna Baumann, Executive Producer Elisabeth Fee, Redaktion ZDF Heike Schmidt und Jens Monat.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.